Ich danke allen, die mich jetzt in dieser nach dieser Mittagspause schon so wach angucken. Und denen, die mich noch nicht so wach angucken, danke ich auch, weil bei denen dann ich mit Sicherheit nicht schuld daran bin, wenn sie anfangen zu schlafen. Lassen Sie mich starten mit einem Ereignis, das die Leute auch nicht schlafen ließ. In einer Stadt in der Nähe von Moskau, einige Jahre ist es her, da hielt ein hoher KP-Funktionär eine lange Rede in einer überfüllten Veranstaltung. Er hämmerte 2 Stunden lang auf seine Zuhörer ein. Er wollte ihnen beibringen, dass der Glaube an Gott völlig unsinnig sei. Niemand habe Gott gesehen, keiner könne Gott beweisen, was es denn da noch zu glauben gäbe. Nach einer langen Rede sind die Leute eingeschüchtert, ein wenig still. Und der KP-Funktionär stellt ganz siegesgewiss am Schluss die obligatorische Frage: Möchte jetzt noch jemand von denen, die hier sitzen, etwas sagen? Atemlose Stille. Und da hebt ein unscheinbarer Mann, ein einfacher Bauer, seinen Arm, ein Landwirt. Er geht nach vorn. Das muss der Redner ihm wohl gestatten. Und der Bauer tritt hinter das Mikrofon, sieht einen Augenblick lang schweigend in die Menge und ruft dann aus: Der Herr ist auferstanden. Und die Leute stehen auf wie ein Mann und erwidern: Er ist wahrhaftig auferstanden. 2 Stunden atheistische Propaganda waren vergessen in einem Augenblick. Das kann symbolisch sein für unser Thema. Ein Faktum, ein Ereignis hebelt den ganzen Atheismus aus. Die Frage allerdings heißt: Ist es wirklich ein Faktum? Oder nur eine subjektive Behauptung, eine gefühlsmäßige Meinung? War das nun ein fröhlicher Trotz, den dieser Landwirt sich zunutze machte, oder stand mehr dahinter? Waren diejenigen, die von der Auferstehung berichten, damals Tagträumer oder Augenzeugen? Das ist ja unser Thema. Tagträumer oder Augenzeugen? Und sind diejenigen, die sich heute auf diese Auferstehung stützen, nun Phantasten oder Realisten? Wir sind dran, wie Pastor Möcke schon sagte, am Herzstück des Neuen Testaments. Und ich möchte in einem ersten Kapitel Ihnen deutlich machen, welche Bedeutung die Auferstehung für den christlichen Glauben als Ganzes hat. Wir können sagen, die Auferstehung Jesu ist die Speerspitze des christlichen Glaubens. Das Kreuz ohne die Auferstehung wäre das heldenhafte Ende eines, der letztlich gescheitert ist. Wäre auch der Beweis für die Selbsttäuschung Jesu, der ja vorher immer davon sprach, dass er auferstehen werde. Und wenn wir von Auferstehung sprechen, dann heißt das immer auch leibliche Auferstehung. Auch das Judentum, mal abgesehen von den rationalistischen Sadduzäern damals, auch das Judentum verstand unter Auferstehung immer einen realen Vorgang. Und nun hat es im Laufe der Theologiegeschichte zahlreiche Versuche gegeben, das umzudeuten. Weil man von bestimmten weltanschaulichen Voraussetzungen her sich Auferstehung nicht mehr vorstellen konnte, weil man aber trotzdem christlich bleiben wollte, und so musste man einen Weg finden, mit diesem Faktum der Auferstehung fertig zu werden, ohne es ein Faktum weiter sein zu lassen. Wir werden jetzt sehen in der nächsten Stunde, dass diese Aufspaltung der Tatsache der Auferstehung auf der einen Seite und der Verkündigung eines christlichen Glaubens, dass es zwischen diesen beiden Polen, Tatsache und Verkündigung, keinen Graben, keinen Riss geben kann. Hier ist der Punkt, einer der Punkte, an dem der christliche Glaube sich total von allen Religionen unterscheidet. Karl Heim, der Tübinger Systematiker, der sich viel mit der Frage der Religionen beschäftigt hat, weist in einem Aufsatz darauf hin, dass gerade diese fröhliche Nachricht von Ereignissen den christlichen Glauben grundsätzlich von allen Religionen unterscheidet. Und er sagt, diese Berichterstattung von Ereignissen war in der religiösen Welt ein absolutes Novum, etwas schlechterdings Einzigartiges. Alle anderen Religionen wenden sich an die Menschen mit einem Imperativ, also mit einem Befehl: Übe dich in der buddhistischen Versenkung, mache täglich die Sitzmeditation oder faste und bete und halte die Gebote. Immer war es irgendein Imperativ, mit dem es begann. Im Gegensatz zu all diesen Forderungen und Exerzitien, die die Menschen jagten und quälten, setzte die Botschaft der Apostel völlig anders ein. Sie begann nicht mit einem Imperativ, sondern mit einem Indikativ, mit einem Indikativ Perfekti. Also mit einer Aussage über etwas, was geschehen war. Bericht von Ereignissen. Die Apostel, so können wir sagen, waren nicht in erster Linie Lehrer. Das waren sie auch. Aber in erster Linie sind sie Reporter gewesen, die von zuverlässig erfahrenen bzw. recherchierten Ereignissen berichteten. Und es ist bekannt, dass Heinrich Böll einmal provokativ die Frage stellte, hätte ich, wenn ich dabei gewesen wäre, die Auferstehung bzw. den Auferstandenen fotografieren können? Hätte ich die Auferstehung bzw. den Auferstandenen fotografieren können? Meine Antwort lautet ja. Und Sie werden auch sehen, warum. Auferstehung. Das ist das entscheidende Faktum, das ist die Speerspitze der neutestamentlichen Verkündigung und das ist zugleich ihre Grundlage. Und Sie können das, was ich jetzt zeitlich nicht schaffe, ausführlich studieren an den ersten Predigten, die in der Apostelgeschichte berichtet werden. Denken Sie an die Pfingstpredigt des Petrus, Apostelgeschichte 2, das geht in Vers 22 los. Ich bitte Sie, machen sich jetzt nur die Notiz und lesen Sie das zu Hause in Ruhe nach. Erste öffentliche Predigt, nicht in der Provinz, nicht irgendwo in Galiläa, sondern in der Höhle des Löwen, auf heißestem Boden, im Zentrum des Geschehens, wo all die Ereignisse abgelaufen waren. Und was betont Petrus? Er betont die Tatsächlichkeit der Auferstehung. Und er vergleicht das Grab des Stammvaters David mit dem Grab des Jesus Christus. Und er sagt, das Grab des David ist voll und das Grab des Jesus ist leer. Das ist der entscheidende Unterschied. Und er fährt dann fort und sagt, das noch einmal zusammenfassend, Vers 32, Apostelgeschichte 2, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Des sind wir alle Zeugen. Das Grab des David ist voll, das Grab des Christus ist leer. Und nun stellen Sie sich einmal vor, die Tatsache der Auferstehung wäre nicht haltbar gewesen, hätte irgendwie leichtens widerlegt werden können. Der christliche Glaube wäre innerhalb weniger Monate oder Jahre als Sekte versandet. Und so zieht es sich durch, die Verkündigung der Auferstehung. Lesen Sie nach in Apostelgeschichte 4, das geht in Vers 10 so richtig los. Oder Apostelgeschichte 5 von Vers 30 an, Apostelgeschichte 5 von Vers 30 an. Oder Apostelgeschichte 10, ein ganz wichtiger Text, der noch einmal die Struktur der apostolischen Predigt zusammenfasst. Und da wird es auch so deutlich, in der Predigt in Vers 36, Apostelgeschichte 10, er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Und dann wird in Kurzfassung die Geschichte des Jesus Christus erzählt und dann sagt Petrus in Vers 39, und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat, im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Und dann Vers 40, den hat Gott auferweckt. Am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den vorher von ihm bestimmten Zeugen, die mit ihm gegessen und getrunken haben und so weiter und so weiter. Es läuft also alles zu auf diese Auferstehung. Und Petrus macht deutlich, das ist ein Ereignis, für das wir als Zeugen gerade stehen. Sie können die Predigtarbeit des Paulus verfolgen und werden bei ihm ganz Ähnliches finden. Apostelgeschichte 13 von Vers 30 an zum Beispiel, seine Predigt in Antiochien. Oder Apostelgeschichte 17, diese große Rede vor den Heiden auf dem Areopag in Athen. Apostelgeschichte 17 von Vers 31 an, wo Paulus ganz zielgerichtet auf den Höhepunkt der Auferstehung zugeht. Und dann natürlich eines der ältesten Schriftstücke des Neuen Testaments, jener erste Korintherbrief, von dem Pastor Möckel heute Vormittag schon andeutungsweise sprach und in dem das auch so deutlich wird, die Auferstehung ist das Felsgestein des christlichen Glaubens. So haben die Apostel sich selbst, so haben sie den Glauben verstanden. Die Auferstehung war für sie der entscheidende Beleg dafür, dass Jesus der Messias ist, der angekündigte Retter Gottes, dass Jesus einzigartig, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und wenn Sie es mit einem Bild vergleichen wollen, wir haben nun hier in diesem schönen Raum keinen Kronleuchter, aber vielleicht gibt es in der Kirche einen, müsste ich eigentlich noch wissen. Der ganze Kronleuchter hängt an einem Haken. Und wenn sie diesen Haken lösen, dann kracht das Ding und mag es noch so schön und glitzernd sein auf den Boden und geht kaputt. In diesem Sinne ist die leibliche Auferstehung Jesu Christi der Haken, an dem der gesamte christliche Glaube, an dem das gesamte Neue Testament hängt. Und wenn dieser Haken herausfällt, wenn der nicht feststeht, dann kracht alles zusammen. So ist es kein Wunder, dass durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch gerade diese Auferstehung das Lieblingsobjekt war für Angriffe, Verleumdungen und Umdeutungen aller Art. Das jüngste bekannt gewordene Beispiel ist der Göttinger Neutestamentler Professor Gerd Lüdemann, der ein viel beachtetes Buch über die Auferstehung schrieb, damit sogar im Spiegel landete. Das ist ja immer schon mal ein Indiz. Aber dieser Professor Lüdemann ist nun, wie gesagt, nur ein kleines Gliedchen in einer langen, langen Kette. Bevor wir zu Lüdemann selbst kommen, möchte ich jetzt im zweiten Kapitel zunächst mal die wichtigsten Einwände sammeln. Ich will einfach sammeln, welche Einwände im Laufe der Geschichte gegen die Realität der Auferstehung aufgebracht wurden. Und hier werden wir zunächst mal auf weltanschauliche Vorurteile stoßen. Die klassische Formulierung dieses weltanschaulichen Vorurteils finden Sie bei Bultmann, der diesen berühmten Satz schrieb: Die Wunder des Neuen Testaments sind als Wunder erledigt. Und dann kommt dieser sehr griffige Vergleich: Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und Bultmann zieht dann ganz forsch die Konsequenz für die Auferstehung daraus und sagt: Das Osterereignis als die Auferstehung Christi ist kein historisches Ereignis. Und er fügt dann frecherweise hinzu: Der christliche Osterglaube ist an der historischen Frage nicht interessiert. Und konsequenterweise muss Bultmann dann auch die Reihe der Zeugen, die Paulus in 1. Korinther 15 anführt, als fatal bezeichnen, als schlimm. Da hat der Paulus sich also nach Bultmann einen Ausrutscher geleistet. Wir sehen hier, wie Bultmann das Weltbild des 19. Jahrhunderts wiederholt, repristiniert, wenn Sie so wollen. Jenes Weltbild wiederholt zu einem Zeitpunkt, als die moderne Physik diesem geschlossenen Weltbild schon längst den Abschied gegeben hat. Wir werden bei Lüdemann sehen, dass er auch nicht schlauer geworden ist und den Unsinn Bultmanns nochmal wiederholt. Ich möchte dazu Ihnen ein Zitat des Physikers Pascal Jordan vorlegen, der über Bultmann sagte: Zweifelsohne sind die Grundaxiome, also die Voraussetzungen, auf denen Bultmann seine Betrachtungen aufbaut, in krassem Widerspruch zur modernen Naturwissenschaft. Bultmann scheint das nur nicht bemerkt zu haben, da er sich in seiner Argumentation ja immer auf den sogenannten modernen Menschen und die Naturwissenschaft berief. Und an anderer Stelle hat Pascal Jordan es nochmal so formuliert: Die Erkenntnisse der modernen Physik verneinen das alte Weltbild, das seinerseits Gott verneint hat. Also, die moderne Physik verneint das alte Weltbild, welches seinerseits Gott verneint hatte. Und der Physiker fügt hinzu: Ein Atheismus, der um 1900 noch durch die gesamte Naturwissenschaft begründet schien, ist heute nur noch eine Glaubensansicht. Und der Christ kann aus den Erkenntnissen der modernen Physik zwar keinen Wahrheitsbeweis für seinen Glauben ziehen, denn das hat der Glaube nicht nötig, wohl aber kann er daraus die bestätigende Zusicherung entnehmen, dass hier nichts seinem Glauben entgegensteht. So könnte man viele Zitate anführen von Physikern, die im Gefolge von Heisenberg, Max Planck und anderen deutlich gemacht haben, das Weltbild des 19. Jahrhunderts gehört endgültig der Vergangenheit an. Bultmann hat aber darauf seine Theologie aufgebaut. Also, halten Sie das bitte fest. Die Behauptung, dass aus naturwissenschaftlichen Gründen die Auferstehung undenkbar sei oder unwahrscheinlich, diese Behauptung ist schlichtweg töricht und beruht auf einem sehr veralteten Verständnis von Naturwissenschaft. Jetzt kommen wir zur zweiten Art von Einwänden gegen die Realität der Auferstehung. Das sind verschiedene Hypothesen, die im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte kann man sagen, aufkamen und mit denen man nun versuchte, all das, was sich um die Auferstehung herum gerankt hat, irgendwie anders zu erklären. Ich habe diese Hypothesen in drei Grundhypothesen zusammengefasst. Es gibt noch einige mehr, aber die müssen Sie nicht alle kennen. Hypothese A ist die Scheintod-Hypothese. Sie besagt, Jesus ist auf Golgatha nicht gestorben. Das wurde bereits seit dem 18. Jahrhundert vertreten und Barbara Thiering hat in ihrem unsäglichen Buch über Qumran das alles ja wiederholt. Jesus wurde am Kreuz ohnmächtig und hat sich in einem kühlen Grab dann wieder erholt. Nun müssen Sie bei dieser Theorie eine ganze Menge glauben und manchmal soll man ja auch an der theologischen Fakultät glauben. Also nach 6 Prozessen, nachdem die Hände und Füße durchbohrt waren, er einen Speerstoß durch die Seite bekommen hatte, sein Tod nach römischem Recht von 4 Henkern bestätigt worden war, wurde Jesus also in ein kühles Grab gelegt. Und dort hat er sich nach kurzer Zeit so gut erholt, dass er sich anschließend seinen Jüngern als der strahlende Sieger über den Tod präsentieren könnte. Schon Anfang dieses Jahrhunderts hat jemand dazu festgestellt, das wäre ein noch größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Und nun finden wir einige sichere Hinweise, die im Gegenteil zeigen, dass Jesus tot gewesen sein muss. Die Römer stellten ja den Tod der Gekreuzigten sicher dadurch, dass sie ihnen die Beine brachen, wenn die nicht schnell genug starben. Und dadurch wurde eben die Sauerstoffzufuhr noch weiter abgeschnitten und der Tod kam umso schneller. Bei Jesus mussten die Beine nicht gebrochen werden, weil der Tod bereits eingetreten war. Und darum hatte man bei ihm, wie das Evangelium berichtet, das Blut überprüft. Wenn er noch gelebt hätte, wäre aus seinen Adern arterielles Blut gekommen. Und so stellte man fest, dass dunkles Blut und klares Blutserum voneinander zu trennen war. Und Mediziner sagen, das ist ein eindeutiges Kennzeichen dafür, dass der Tod bereits eingetreten ist. Der Scharfrichter meldete den Tod dann und übernahm die Verantwortung für die gelungene Kreuzigung. Außerdem war das Grab ja durch Wachen gesichert. Er hätte also kaum entkommen können. B, die Diebstahlshypothese. Die Diebstahlshypothese besagt, es gab keine Erscheinungen Jesu. Diese Theorie wird ja bereits von Matthäus berichtet, dass sehr bald ein Gerücht ausgestreut worden war, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Ich denke, dass im Nachhinein die Juden sich, also die jüdischen Behörden sich sehr darüber geärgert haben, dass sie von den Römern eine Grabbewachung verlangt hatten. Denn diese Grabbewachung der Römer war eigentlich ein sicherer Zeichen dafür, eine Gewähr dafür, dass der Diebstahl nicht funktioniert haben könnte und dass auch ein geschwächter Jesus nicht einfach dem Grab entkommen sein könnte. Und jetzt bitte überlegen Sie mal. Es gibt keinen sinnvollen Grund für einen Leichendiebstahl, bei dem die Leiche verschwindet. Können die Feinde von Jesus einen Grund gehabt haben, die Leiche verschwinden zu lassen? Im Gegenteil. Sie hätten die Leiche Jesu als Gegenbeweis gegen die Predigt der Jünger vorlegen können. Und jemand hat gefragt, warum legten sie den Leib, wenn er denn tot gewesen wäre, nicht einfach auf einen Karren und zogen damit die Via Dolorosa entlang. Diese öffentliche zur Schaustellung der Leiche Jesu hätte das Christentum getötet. Die Feinde konnten also kein Interesse daran haben, die Leiche Jesu verschwinden zu lassen. Und die Freunde? Hätten die Folter und Martyrium riskiert für eine Lüge, wenn sie gewusst hätten, dass Jesus tot war? Josh McDowell hat in seinem Buch die Tatsache der Auferstehung formuliert, die Verfechter dieser Diebstahlstheorie müssten behaupten, dass die Anhänger Christi nicht nur den Menschen eine Lüge aufbanden, sondern dass sie auch den Rest ihres Lebens fortfuhren, die Lüge von einem auferstandenen Christus zu verkünden. Und sie hätten all das getan, als Feiglinge, die zu mutigen Männern wurden, die als Märtyrer für ihre Botschaft starben, mit dem Wissen, dass alles nur erfunden war. Weder die Feinde noch die Freunde Jesu konnten ein Interesse daran gehabt haben, die Leiche Jesu, wenn es sie denn gegeben hätte, einfach verschwinden zu lassen. C. Die Scheintod-Hypothese sagt, es gab gar keinen toten Jesus. Die Diebstahlshypothese sagt, es gab keine Erscheinungen Jesu. Und die Visionshypothese behauptet, es gab kein leeres Grab, sondern die Auferstehung hat sich nur im Kopf, im Gehirn und in der Seele der Jünger abgespielt. Sie war gewissermaßen ein intramentales Geschehen, eine Wirklichkeit, die keinen Anhalt im Bereich des Sichtbaren hat. Nun setzt diese Halluzinationstheorie mehrere Dinge voraus, die in unserem Falle nicht gegeben sind. Halluzinationen setzen normalerweise eine gewisse psychische Bereitschaft, eine gewisse Vorbereitung voraus. Das heißt, die Jünger hätten irgendwie damit rechnen müssen, dass Jesus aufersteht. Aber sie wissen, genau das Gegenteil war der Fall. Die rechneten mitnichten damit, dass Jesus auferstehen würde. Lukas 23, 56 zum Beispiel, Lukas 24, Vers 11 und so weiter und so weiter. Die Jünger sagten, Tod ist tot. Und das ist eine schlechte Voraussetzung für eine Halluzination. Außerdem ist Jesus nicht nur ehemaligen Gläubigen erschienen, sondern beispielsweise wurden Jakobus, der Halbbruder von Jesus, und Paulus erst Christen nach der Auferstehung Jesu. Ein weiteres Kennzeichen für Halluzinationen besteht darin, dass sie meist ortsgebunden sind. Verbunden mit einem bestimmten Ort, an den sich bestimmte Erinnerungen knüpfen. Die Erscheinungen Jesu ereigneten sich an den unterschiedlichsten Plätzen. Im sogenannten oberen Saal, in Jerusalem, auf der Straße nach Emmaus, am Grab, am See Genezareth, auf dem Ölberg, auf der Straße nach Damaskus. Auch das spricht gegen die Halluzinationstheorie. Des Weiteren wiederholen Halluzinationen sich meist über einen längeren Zeitraum hinweg. Bei der Auferstehung sind diese Begegnungen der Jünger mit Jesus beschränkt auf einen umrissenen Zeitraum von circa 40 Tagen. Und das Neue Testament, das ist ein weiterer Grund, warum wir diese Visionshypothese sehr kritisch betrachten müssen, ist in seiner ganzen Darstellung des Geschehens anti-visionär, wenn Sie so wollen. Die Zeugen betonen immer gerade, es handele sich nicht um einen solchen Vorgang, sondern im Gegenteil um ein reales Geschehen. Scheintodhypothese, Diebstahlshypothese, Visionshypothese. Vielleicht sollte ich Ihnen doch noch die sogenannte Passa-Komplott-Theorie vortragen, wo Pastor Möckel sich schon so schön unterhalten hat heute Vormittag, will ich da nicht nachstehen. Die wurde erfunden von einem Mann namens Hugh Schoenfield, der sagte, Jesus wollte bewusst täuschen. Er arrangierte also seinen Tod. Durch Einnahme einer Droge wurde das Ganze vorbereitet. Und Josef sollte nun die Leiche ins Grab legen, zusammen mit einem unbekannten Mann. Und nach dem Nachlassen der Drogenwirkung würde Jesus sich dann als Messias offenbaren. Nun hatte dieser Plan einen kleinen Haken. Er wurde nämlich durchkreuzt durch den römischen Seitenstich. Und dadurch starb Jesus leider doch. Der Leichnam wurde aber gestohlen und der unbekannte Mann, der den Josef begleitete, wurde von Maria versehentlich für Jesus gehalten und von den Jüngern dann später auch versehentlich als Jesus identifiziert. Und dieses Missverständnis, das nie klargestellt wurde, motivierte dann die Weltmission. Sie können sich Ihre eigene Meinung dazu bilden. Auch zu der These vom Irrtum des Grabes. Also, wenn die Jünger sich im Grab getäuscht hätten und es deshalb leer vorgefunden, dann hätte man das sehr schnell aufdecken können. Und in dem Augenblick, wo die Verkündigung der Auferstehung begann, hätten die jüdischen Behörden leicht auf dieses tatsächliche Grab verweisen können. Ich fasse zusammen. In der Geschichtswissenschaft ist es ein gutes Prinzip, dass man sagt, das Gesamtbild, die Erklärung, für die wir die wenigsten Hilfshypothesen benötigen, die Erklärung, die also am wenigsten gewunden ist, die am besten all die Indizien aufnimmt, das ist die beste, historisch beste Erklärung. Nur die wirklich geschehene Auferstehung ermöglicht ein sinnvolles Gesamtbild. Und jemand hat formuliert, die tatsächliche Auferstehung ist darum eigentlich ohne ernstzunehmende Theoriealternative. Trotzdem, obwohl das so ist, obwohl keine dieser Theorien eine solide Basis zur wirklich historischen Rekonstruktion des Ostergeschehens bietet, sind diese Thesen im Lauf der mehr oder weniger wissenschaftlichen Diskussion immer wieder aufgetaucht, jüngstens bei Professor Gerd Lüdemann. Das ist mein dritter Punkt in Kapitel 2, der aktuelle Aufguss der Hypothesen bei Gerd Lüdemann. Er hat das sehr erfolgreich verbreitet in seinem Buch Die Auferstehung Jesu, Göttingen, 1994. Der Spiegel schrieb zu diesem Buch, das seit langem kritischste Buch über die Auferstehung. Das Grab war nicht leer, Jesus ist nicht leiblich auferstanden, die Jünger hatten lediglich Visionen. Nun trefflich zusammengefasst. Lüdemann selbst schreibt das natürlich etwas ausführlicher. Auf Seite 216 sagt er, wir können die Auferstehung Jesu nicht mehr im wörtlichen Sinn verstehen. Hier haben Sie das weltanschauliche Vorurteil. Wir können die Auferstehung Jesu nicht mehr im wörtlichen Sinn verstehen als moderne Menschen. Denn historisch gesehen wissen wir nicht das Geringste über das Grab. Nicht das Geringste, sagt er. War es leer? War es überhaupt ein Einzelgrab?
Und wir wissen noch nichts über das Schicksal des Leichnams Jesu. Ist er verwest? Ich, so Lüdemann, halte diesen Schluss allerdings für unumgänglich. Also den Schluss, dass der Leichnam Jesu verweste. Und auf die Frage, ob denn Jesus nun nur weiterlebe wie Goethe oder Gandhi, antwortet Lüdemann im Spiegel-Interview, Ausgabe Nummer 13, 1994, Seite 129, ja, nur so lebt Jesus weiter. Die Begegnung mit Jesus ereignet sich in Texten oder sie ereignet sich nicht. Also Lüdemann sagt nicht, die Begegnung mit Jesus ereignet sich durch Texte, durch die Vermittlung von Texten, die uns Jesus bekannt machen, sondern er sagt, die Begegnung mit Jesus ereignet sich in Texten, also darin, dass ich hier was über ihn lese. Das ist die einzige Begegnungsmöglichkeit. Es gibt nicht mehr, was wir von Jesus haben, als diese Texte. Und nun ist es sehr interessant, mal genauer hinzuschauen, was bei Lüdemann eigentlich abläuft. Zunächst mal geht Lüdemann wie Bultmann von einer geschlossenen Naturgesetzlichkeit aus. Und diese Behauptung ist, wie wir gesehen haben, naturwissenschaftlich betrachtet eine Dummheit. So dann sagt Lüdemann, ein historisches Verständnis ist nicht möglich, da keine historischen Informationen vorliegen. Und diese Behauptung ist nun historisch gesehen eine Frechheit. Der Historiker Professor Staudinger hat einmal gesagt, dass ihm bei den Theologen oft nicht gefalle, dass sie behaupten würden, sie argumentierten historisch. In Wirklichkeit sei das aber ein sehr seltsames Verständnis von historischer Wissenschaft, was diese Theologen oft vertreten würden. Und so ist es auch hier bei Lüdemann. Er vertritt eigentlich eine leicht abgeänderte Visionshypothese. Und ich will Ihnen auch sagen, wie er dazu kommt. Lüdemann hat natürlich das Buch von Jorik Spiegel gelesen über Beobachtungen bei der Trauerarbeit. Und Lüdemann sagt nun, das Denken der Trauernden kann in der Dramatik der Situation archaische Züge annehmen. Also kann ganz durcheinander gewirbelt werden und kann völlig diffus und unlogisch sein. Und dabei kann sich ein Abbau der Realitätskontrolle vollziehen, denn das Unbewusste kann sich mit dem Verlust einer geliebten Person nicht abfinden. Und aufbauend auf dieser These von der Trauerarbeit will Lüdemann nun folgenden Hergang konstruieren. Er sagt, am Anfang steht Petrus, der hat eine erste Vision, weil er so traurig ist darüber, dass Jesus nicht mehr da ist, und dann hat er noch Schuldgefühle, weil er ihn verraten hat, und Trauer plus Schuldgefühle führen leicht zu Visionen. So. Und dieser ersten Vision von Petrus folgen noch einige weitere. Und nun ist Petrus so mitgerissen, dass er die anderen Jünger ebenfalls mitreißt. Und dann kommen Leute und sagen, also kann es doch nicht gewesen sein. Und nun erfindet man gewissermaßen zur Unterstützung dieser Auferstehungsbehauptung die Geschichte vom leeren Grab. Und sagt, da haben so Frauen vom leeren Grab erzählt. Und irgendwann kommt dann auch das Interesse am auferstandenen Leib Jesu durch. Das Ganze entwickelt eine religiöse Eigendynamik, die zu dem führt, was heute die christliche Kirche heißt. Also, auf Deutsch, die gesamte Kirchengeschichte verdankt sich letztlich einer Initialzündung des Petrus, dessen Vision die anderen mitgerissen hat. Alle anderen Aspekte des Ostergeschehens wurden in diesem Sog nachträglich erfunden. Lüdemanns Kollege, der Heidelberger Neutestamentler Klaus Berger, hat dazu ganz zu Recht gesagt, dass Lüdemann mit dieser psychologischen Erklärung nur Vermutungen anstellt. Und er fügt dann hinzu, moderne Untersuchungen über das Trauerverhalten in den USA kann man allein schon wegen des zeitlichen und kulturellen Abstands nicht zum Maßstab für den Wahrheitsgehalt biblischer Texte machen. Und dann sagt er, Wissenschaftler hatten dabei die seelischen Prozesse erforscht, die bei trauernden Menschen ablaufen, und Berger fügt nun hinzu, Anstand und Redlichkeit erfordern, dass man den biblischen Zeugen zuhört und sie als Mitmenschen und als Mitchristen ernst nimmt, statt sie gleich zu bevormunden. Die logische Folge bei Lüdemann zeigt, wo wir landen, wenn wir an der Realität der Auferstehung Abstriche machen. Der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu haben für Lüdemann keine wichtige Bedeutung mehr. Er kann sagen, Kreuz und Auferstehung haben letztlich nichts Neues gebracht. Wörtlich vor Ostern war bereits all das vorhanden, was nach Ostern endgültig anerkannt wurde. Also der Sühnetod von Jesus hat nichts bewegt, hat nichts verändert. Die Tatsache, dass er auferstanden ist, ist eigentlich nichts Neues. Und damit macht Lüdemann deutlich, dass es ihm im Grunde genommen nur um das Vorbild, um den Lehrer, um den Religionsgründer Jesus geht und um nicht mehr. Und in einem Interview mit den Stuttgarter Nachrichten hat er dann beispielsweise auch ganz klar gesagt, dass er nicht davon ausgehe, Jesus sei sündlos gewesen, wie das Neue Testament behauptet. Und auf die Frage, dann bezweifeln sie also auch die Jungfrauengeburt, sagt er mit Bestimmtheit. Und meint, das alles sei für den christlichen Glauben absolut nicht nötig. Trotzdem kann er am Ende sehr fromm formulieren, Jesus ist und bleibt die Besonderheit des Christentums. Nun, das wussten wir auch vor ihm. Und sagt, ohne Jesus wäre ich vielleicht sogar Atheist. Und fragt man sich, was ihn von einem Atheisten noch unterscheidet. Auch bei Lüdemann haben wir dieses Phänomen vorliegen, dass er sich als ein frommer Mensch begreift. Ich habe selbst während meiner Göttinger Zeit mit ihm ein Gespräch gehabt über eine Arbeit, die ich geschrieben hatte. Und dort betonte er mir gegenüber doch, dass er sich bei Klaus Vollmer bekehrt habe und eigentlich doch ein ganz gläubiger Christ sei. Halten wir fest. Lüdemann geht aus von einer falschen Doppelvoraussetzung vom Weltbild des 19. Jahrhunderts und davon, dass wir keine historischen Informationen hätten. Dann hängt er sich dran an die Visionshypothese, gegen das, was der Text selber sagt, und kommt schließlich dazu, dass er die zentrale Botschaft des Neuen Testaments, nämlich Kreuz und Auferstehung, für nichts Neues, Wichtiges, Ausschlaggebendes mehr hält. Lüdemann erweist sich in dem, was er hier schreibt, als ein intellektuell unredlicher Irrlehrer. Als ein intellektuell unredlicher Irrlehrer. Seine Behauptungen sind aber weder neu, bis auf diese Trauerhypothese, die er einfügt. Sie sind nur eine Variante der seit Jahrhunderten bekannten Einwände gegen die Realität der Auferstehung. Und zusammenfassend lässt sich zu Lüdemann festhalten, was der Historiker Huizinger vor Jahrzehnten mal schrieb. Er sagt, gerade der hyperkritische Geschichtsforscher, der Skeptiker höchsten Grades also, ist gezwungen für seine abweichende Darstellung der Tatsachen seine Zuflucht zu fantastischen Konstruktionen zu nehmen, wodurch er von seinem kritischen Zweifel in bodenlose Leichtgläubigkeit verfällt. Dafür bieten Lüdemanns Thesen ein beredtes Beispiel. Die Quellen selbst sprechen eine andere Sprache. Sie sprechen die Sprache der Indizien. Und die Sprache der Indizien, das ist die Sprache, die von den Historikern verstanden wird. Das ist das Erste, was ich in diesem dritten Kapitel festhalten möchte. Historische Forschung fragt nach Indizien, nach Anzeichen, nach Spuren. Historische Ereignisse sind ja nicht beliebig wiederholbar. Sie sind einmalig und deshalb können historische Ereignisse nicht naturwissenschaftlich experimentell bewiesen werden. Ja? Wer ein historisches Ereignis für ein historisches Ereignis einen naturwissenschaftlichen Beweis fordert, der kann genauso sinnvoll auch verlangen, mit dem Fieberthermometer das Gewicht eines Säuglings zu bestimmen. Die Methode passt nicht zum Gegenstand. Geschichtliche Ereignisse fordern einen angemessenen Zugang. Dass ich Spuren nachgehe, dass ich auf die Auswirkungen sehe, die diese Ereignisse hervorgerufen haben. Dass Kleopatra sich in Marcus Antonius verliebt hat. Das ist ein historisches Ereignis, das ich nicht naturwissenschaftlich beweisen kann. Ich kann die Zeugenberichte mir angucken und sehen, sind sie glaubwürdig oder nicht. Dass Hannibal die Alpen überwunden hat. Dass Hannibal die Alpen überwunden hat, können sie nicht beweisen. Aber wir haben etliche gute Gründe anzunehmen, dass dem so war. Dass der 30-jährige Krieg 1618 begann, das können wir auch nicht beweisen. Aber wir können doch sinnvoll historisch argumentieren, indem wir die Indizien überprüfen. Und so unterscheiden wir jetzt zwischen einem direkten Indizienbeweis und einem indirekten Indizienbeweis. Punkt 2 im dritten Kapitel also, die direkten Indizien. Und da haben wir zunächst einmal das leere Grab. Das leere Grab. Alle Evangelien sprechen davon, ausnahmslos alle. Frauen sind die ersten Zeugen dieses leeren Grabes. Wenn man Zeugen erfunden hätte, hätte man bestimmt keine Frauen als Zeugen erfunden, weil in der damaligen Umwelt Frauen als Zeugen keinerlei juristisches Gewicht hatten. Wohlgemerkt nicht in der Gemeinde der Christen, aber in der Umwelt, in der sie lebten. Wenn man Zeugen erfunden hätte, hätte man besser Männer als Zeugen dort auftreten lassen. Außerdem, es gab ja Leute, die lebten zum Zeitpunkt, als die Auferstehungsberichte kursierten. Die lebten und die Auferstehung damals mitbekommen hatten oder die zumindest Zeitgenossen der Auferstehung gewesen waren. Die hätten das nun leicht widerlegen können. Beispielsweise, wenn es ein volles Grab gegeben hätte. Dann hätte die Berichterstattung über die Auferstehung ganz leicht von den Gegnern des christlichen Glaubens, und davon gab es ja Massen, widerlegt werden können. Paul Althaus, der Theologe, hat gesagt, die Auferstehungsbotschaft hätte sich keinen Tag, ja keine Stunde in Jerusalem halten können, wenn das Leersein des Grabes nicht als Tatsache für die Beteiligten festgestanden hätte. Und wenn wir nun die Quellen uns angucken, auch die Quellen um das Neue Testament herum, dann sehen wir, die Gegner bestreiten nicht die Existenz des leeren Grabes. Überhaupt nicht. Auch die jüdische Polemik hat das leere Grab eigentlich nicht bestritten. Sie versuchen nur, es anders zu erklären. Und einer der Erklärungsversuche hängt sich dann eben an die Diebstahlstheorie, von der schon Matthäus 28 berichtet. Ein weiteres Indiz: die erste Verkündigung von der Auferstehung geschah öffentlich am Ort des Geschehens. Ich erinnere nochmal an meinen Eingang mit Apostelgeschichte 2, wo Petrus das leere Grab Jesu dem vollen Grab Davids gegenüberstellt. Und Paulus hat später ein ähnliches Schema für seine Predigt verwendet. Das leere Grab gehört zum festen Predigtschema der Apostel. Und es wird präsentiert, dieses Predigtschema, in der Höhle des Löwen. Gucken Sie weiter, das leere Grab für sich löst noch keinen Glauben aus. Man hätte das ja so konstruieren können, die erfahren von dem leeren Grab und sagen, aha, Jesus ist auferstanden. Aber wenn Sie die Berichte lesen, dieses Mikrofon ist nicht für mich ausgerichtet hier. Wenn Sie die Berichte lesen, dann werden Sie sehen, das leere Grab löst gerade das Gegenteil aus. Schrecken, Furcht, die Frage, wo haben Sie unseren Herrn hingetragen? Es löst aber keinen Glauben aus. Dann hat man eine Inschrift in Nazareth gefunden, die wahrscheinlich in die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts gehört. Dort wird wörtlich Schändung der Totenruhe und Leichenraub mit dem Tod bestraft. Es wird also angedroht, keine Schändung der Totenruhe und kein Leichenraub, sonst könnte darauf Todesbestrafung stehen. Möglicherweise eine Folge der Wirren, die Auferstehung ausgelöst hat. Und, damit das gleich klar ist, auch bei Paulus wird das leere Grab vorausgesetzt. Man hat behauptet, bei Paulus gäbe es kein leeres Grab, und das wäre schon ein Beleg dafür, dass die anderen Evangelisten das nachträglich erfunden haben. Aber sehen Sie, was Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 3. Da sagt er, Christus ist gestorben und begraben. Wo sollte man ihn begraben, wenn nicht in einem Grab? Und dann sagt er, er ist auferstanden und er ist erschienen den Zeugen. Und das ist hier parallel antithetisch formuliert. Er ist gestorben, und dieses Gestorben wurde aufgehoben durch das Auferstanden. Und er wurde begraben, und dieses Begraben wurde dadurch aufgehoben, dass er den Zeugen erschienen ist. Er musste also aus dem Grab rauskommen. Und Paulus geht dann gerade in diesem 1. Korinther 15 Kapitel auf die Leiblichkeit der Auferstehung ein. Er macht deutlich, dass es eine leibhaftige Auferstehung geben muss. Als orthodoxer Jude konnte er das auch gar nicht anders denken. Und so finden wir im 1. Korintherbrief ganz selbstverständlich die Leiblichkeit der Auferstehung und auch die Tatsache des leeren Grabes vorausgesetzt. Und es ist schlichtweg unverfroren, wenn Lüdemann immer noch behauptet, das Interesse an der leiblichen Auferstehung sei erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgekommen. Es ist schlichtweg falsch. Und so kann Professor Hugo Staudinger, der Historiker, nach Sichtung der Quellen folgendes Endergebnis festhalten. Angesichts dieser Quellenlage muss vom historischen Standpunkt aus die Tatsache des leeren Grabes als gesichert bezeichnet werden. Es hätte kein Jude gewagt, in Jerusalem die Auferstehung Jesu zu behaupten, wenn er dabei riskiert hätte, im nächsten Augenblick durch handfeste Tatsachen widerlegt zu werden. Soweit Hugo Staudinger. Aber das leere Grab wird, wir sagten es, noch nicht als Beleg der Auferstehungserwartung gewertet. Es war ja auch keine Auferstehungserwartung da, sondern Gewissheit über die Auferstehung bekommen die Zeugen erst durch ein anderes Ereignis, nämlich durch die persönliche Begegnung, durch die zahlreichen persönlichen Begegnungen mit dem Auferstandenen. Damit sind wir bei Kapitel 3, Punkt 2, Teil B. Die Erscheinungen Jesu vor Zeugen. Das ist zunächst diese berühmte Zeugenreihe aus 1. Korinther 15, wo Paulus sie einen nach dem anderen aufmarschieren lässt. Und darauf hinweist, einmal mehr als 500 auf einmal, von denen die meisten noch leben. Das heißt, sie könnt ihr fragen. Dann ein ganz interessanter Zeuge, der oft vergessen wird und bei Paulus auftaucht, ist Jakobus. Jakobus, das wissen wir, gehörte zu den Führern der frühen christlichen Gemeinde. Er starb 62 nach Christus den Märtyrertod. Wir erfahren das durch Flavius Josephus, den jüdischen Historiker. Wie kommt Jakobus in diese Führungsposition der Christenheit hinein, wo er doch vor der Auferstehung Jesu als sein Halbbruder Jesus nie anerkannte? Sie können das nachlesen, etwa in Johannes 7 oder in Markus 3 von Vers 31 an, dass Jesus ja in seiner eigenen Familie höchst umstritten war und seine Geschwister, seine Halbgeschwister sich im Grunde genommen über ihn lustig machten. Und dann finden wir, und das überliest man leicht in Apostelgeschichte 1, Vers 13, folgende kleine Bemerkung, die so wichtig ist. Da heißt es: Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, nach der Himmelfahrt schon, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Hier ist also auch Jakobus mit enthalten. Und nun frage ich Sie, wenn Jakobus zu Lebzeiten Jesu nicht überzeugt werden konnte, nicht dadurch, dass Jesus Wasser zu Wein machte, nicht dadurch, dass Jesus auf dem Wasser ging, nicht dadurch, dass Jesus Blinden das Augenlicht wiedergab und die Mengen speiste, dann wird er durch den Tod seines Halbbruders kaum zum Glauben überführt worden sein können. Wie kam Jakobus zur Überzeugung, dass sein Halbbruder Gott ist? Denn zu dieser Überzeugung musste er kommen, dass sein Halbbruder Gott ist. Er kam zu dieser Überzeugung durch die Auferstehung. Es ist die einzige sinnvolle Begründung dafür, dass Jakobus dann zum Christen wird. 1. Korinther 15, dort wird Jakobus aufgezeigt. Und nun kommen wir zu den Evangelien, die Zeugen angeben, die man nicht freiwillig erfunden hätte. Ich sagte es bereits, die Frauen als Kronzeuge, als erster Zeuge des Auferstandenen wird Maria genannt. Und ausgerechnet jene Maria, die bei den Juden als ehemals besessen bekannt war. Hätten sie so einen anrüchigen Zeugen erfunden? Und Lukas berichtet am Ende in Kapitel 24 von den Emmaus-Jüngern, die auch nicht gerade zur religiösen Prominenz, auch unter der Jüngerschaft gehörten. Diese sind Zeugen des Auferstandenen. Und dann sehen Sie sich Paulus an. Paulus nennt ja in der langen Zeugenkette seinen eigenen Namen, unterscheidet aber sein Zeugnis, seine Begegnung mit Jesus in zweierlei Hinsicht. Er unterscheidet seine Begegnung mit dem Auferstandenen von der Begegnung der anderen Apostel. Warum? Weil Jesus dem Paulus begegnet ist nach der Himmelfahrt erst. Nicht innerhalb der 40 Tage seines Erdenwirkens. Er unterscheidet also deutlich zwischen dem, was die anderen, die sozusagen mit ihm noch Fisch gegessen haben, am See, was die erlebt haben, das unterscheidet er deutlich von dem, was er erlebt hat. Aber dann nimmt Paulus noch eine zweite Unterscheidung vor. Er unterscheidet seine Begegnung mit Jesus ganz eindeutig von seinen Visionen. Paulus hatte ja verschiedene Visionen. Und in 2. Korinther 12, 1-9, da stellt er diese Visionen zusammen, da berichtet er darüber. Und bezeichnenderweise wird hier diese Begegnung mit Jesus, die doch für seine Biografie so entscheidend war, nicht genannt in dieser Reihe der Visionen. Warum? Weil es keine Vision war, sondern eine tatsächliche, reale Begegnung mit dem Auferstandenen. Schließlich betonen die Evangelisten die Leiblichkeit der Erscheinungen. Denken Sie nur an Thomas, der es nicht glauben will und dem Jesus dann anbietet: Lege deine Hände in die Narben. Die müssen also auch am Leib des Auferstandenen noch irgendwie erkennbar gewesen sein. Und Lukas berichtet in Kapitel 24 davon, wie Jesus mit den Jüngern Fisch gegessen hat. Sagt: Gebt mir ein Stück gebratenen Fisches. Und wie er sagt: Packt meine Arme an. Und Jesus sagt das dann extra nochmal: Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Also die Evangelisten machen ganz klar deutlich, hier handelt es sich um reale Begegnungen mit einer lebenden Person. Und nun fällt auf bei den Berichten über die Erscheinungen Jesu, dass es keine Einheitsvariante gibt. Viele Einzelne haben ihre ganz spezielle Begegnung mit dem Auferstandenen. All diese Berichte atmen richtig den Geruch der Echtheit und des Erstaunens. Da hat sich kein Jüngerkollegium zusammengesetzt und gesagt: Wir finden jetzt eine Sprachregelung, wie die Begegnung mit dem Auferstandenen ausgesehen hat. Jeder hat seine realen Begegnungen erzählt. Und wenn Sie etwa diese Berichte vergleichen
mit dem apokryphen Petrus-Evangelium, das die Auferstehung ausschmückt, dann sehen Sie wirklich einen Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Hier Realismus, dort sehr viel Fantasie. Wir hatten schon gesagt, all diese Begegnungen finden statt an sehr unterschiedlichen Orten. Wer spricht jetzt, spricht hier Pastor Möckel dagegen oder dazwischen? Aber das ist keine Vision, die Sie jetzt haben, auch keine Halluzination. Könnte ja sein. Vielleicht sind Sie so traurig darüber, dass Sie ihn jetzt nicht mehr hören im Moment. Das war ein technischer Defekt. Aber halten Sie das bitte fest. Es gibt keine Einheitsversion, sondern ganz verschiedene Begegnungen an ganz unterschiedlichen Orten. Und es gibt, und das wird immer wieder falsch behauptet, es gibt auch Erscheinungen vor ehemals Ungläubigen. Es gibt Leute, die werden dadurch überführt, dass sie dem Auferstandenen begegnen. Jakobus und Paulus zum Beispiel. Und möglicherweise auch einige später bekehrte Priester. Apostelgeschichte 6, Vers 7 bietet uns da eine kleine Spur. Halten wir fest, die Zeugen, die auftreten, und die Berichte darüber sind nach historischen Gesichtspunkten, und darum geht es uns ja jetzt, nach historischen Gesichtspunkten als wirklich absolut zuverlässig einzustufen. Und ich möchte Ihnen nur dazu vorlesen, was Professor Thomas Arnold gesagt hat, Spezialist für römische Geschichte an der Universität in Oxford. Der sagte, ich bin es seit vielen Jahren gewohnt, die Geschichte früherer Zeiten zu studieren und die Berichte derer zu untersuchen und zu bewerten, die darüber geschrieben haben. Und ich kenne keine Tatsache in der Geschichte der Menschheit, die bei einer fairen Untersuchung durch bessere und vollständigere Belege erwiesen wird, als die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Soweit der Historiker Thomas Arnold. Kommen wir nun zum Abschluss dieses dritten Kapitels von den direkten Indizien zu den indirekten Indizien. Das geht wesentlich schneller. Welche Wirkungsgeschichte hat die Auferstehung in Gang gesetzt? Die erste Wirkung, die wir sehen, ist die Veränderung der Jünger. Nach der Kreuzigung sind sie geflüchtet. Sie waren feige. Und nun stehen sie mutig in der Höhle des Löwen. Nun droht man ihnen, Sie können das in der Apostelgeschichte nachlesen, mit Gefängnis und Schlimmerem, und sie sagen, wir können es nicht lassen, das weiterzugeben, was wir weitergeben müssen. Das ist das erste indirekte Indiz, was zur Wirkungsgeschichte der Auferstehung gehört. Total veränderte Jünger. Und solche, die vorher nicht glaubten, glauben jetzt, wie Jakobus. Ein zweites indirektes Indiz ist die Entstehung der christlichen Gemeinde. Stellen Sie sich bitte mal vor, wie die Situation nach der Kreuzigung sich den Jüngern eigentlich darstellen musste. Wir gehen selbstverständlich davon aus, es gibt eine 2000-jährige Kirchengeschichte. Die Jünger wurden auseinandergetrieben. Ihre Gemeinschaft war fast zerbrochen. Sie hatten keinen finanziellen Rückhalt. Sie hatten keine große Erfahrung. Sie hatten keine bewährte Führungsmannschaft, und doch, so hat einer gesagt, stellte sie, die christliche Gemeinde, die antike Gesellschaft auf den Kopf. Sie war der Beginn einer Bewegung, die die ganze Welt veränderte und die den Untergang des Römischen Reiches überlebte. Ein weiteres indirektes Indiz für die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu ist die Entstehung der christlichen Gemeinde. Und ein drittes Indiz, das zur Wirkungsgeschichte der Auferstehung gehört, ist der Sonntag. Der Sonntag als neuer Feiertag frommer Juden. Eigentlich undenkbar. Ein frommer Jude ist so an den Sabbat gebunden, dass es für ihn wie eine Gotteslästerung erscheinen müsste, diesen Sabbat durch den Sonntag zu ersetzen.
Und doch finden wir bereits im Neuen Testament deutliche Spuren dafür. Johannes 20, Vers 9, Apostelgeschichte 20, Vers 7, 1. Korinther 16, Vers 2, ich sage das nochmal, Johannes 20, Vers 9, Apostelgeschichte 20, Vers 7, 1. Korinther 16, Vers 2, finden wir deutliche, 1. Korinther 16, Vers 2, finden wir deutliche Ansätze dafür. Wir haben hier die Kassette dann. Finden wir deutliche Ansätze dafür, dass schon im Neuen Testament, schon bei der Urgemeinde, der Sabbat durch den Sonntag, den ersten Tag der Woche, ersetzt wurde. Der Sabbat feierte die Vollendung der ersten Schöpfung. Der Sonntag kündigt den Anbruch der neuen Schöpfung an. Ich fasse zusammen. Sowohl die direkten als auch die indirekten Indizien bieten uns einen eindrücklichen Beleg für die Realität der Auferstehung Jesu Christi. Und nun kommen wir zum vierten Kapitel und gehen der Frage nach, wie kommt es dann aber, dass so oft der Eindruck entsteht, die Auferstehungsberichte seien gar nicht so zuverlässig. Die würden sich ja am laufenden Meter widersprechen. Hier sei mehr Wirrwarr als Klarheit zu erkennen. Wie steht es um die Harmonie der schriftlichen Zeugen? Und bevor ich Ihnen dazu noch einige Anmerkungen mache, dürfen Sie 5 Minuten durchatmen. Wir haben Kriterien historischer Forschung haben wir in der leiblichen Auferstehung Jesu Christi ein Ereignis vor uns, das in der Glaubwürdigkeit seiner Bezeugung seinesgleichen sucht. Und der Historiker Jürgen Spieß hat es einmal so formuliert: Die Auferstehung Jesu ist nach den Methoden der historischen Forschung mindestens genauso gut bezeugt wie die meisten Ereignisse der Antike, die wir als ganz selbstverständlich in unseren Geschichtsbüchern vorfinden. Wenn man die vorhandenen Indizien unvoreingenommen prüft, sprechen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, jetzt rein historisch gesprochen, für die Historizität der Auferstehung Jesu. Vorausgesetzt, der Historiker hält die Kategorie Auferstehung überhaupt für denkbar. Kommen wir nun viertens zur Harmonie der schriftlichen Zeugen. Dabei stellen wir erstens mal fest die Nähe, die diese Zeugen zum Ereignis haben, über das sie berichten. Wenn man die neutestamentlichen Manuskripte mit anderen antiken Texten vergleicht, dann fällt Folgendes auf. Die Anzahl der Manuskripte, der erhaltenen Handschriften, der alten Textvorlagen für die neuen neutestamentlichen Zusammenhänge ist besonders hoch. Es gibt für kein antikes Werk auch nur annähernd so viele alte Manuskripte wie für das Neue Testament. Wir stellen zum anderen fest, der zeitliche Abstand zwischen der Abfassung des Textes und dem ältesten noch erhaltenen Manuskript ist besonders gering. Wenn Carsten Peter Thiede, und wir haben allen Grund, das anzunehmen, recht hat damit, dass das Markus-Evangelium vor 50 entstanden ist und dass dieses Fragment da aus Markus 6, von dem Pastor Möckel sprach, auf das Jahr 50 oder früher zu datieren ist, dann kommen Sie also auf ganz, ganz enge Zwischenräume zwischen der ursprünglichen Abfassung des Markus-Evangeliums und dem ältesten Stückchen, das wir haben. Unvorstellbar ist das für Literaturwissenschaftler. Und schließlich stellen wir ein weiteres fest, nicht nur besonders viele Manuskripte liegen vor, nicht nur ist der zeitliche Abstand zwischen dem ältesten erhaltenen Manuskript und der ursprünglichen Abfassung besonders eng, sondern, und darauf kommt es mir jetzt an, der zeitliche Abstand zwischen der Abfassung der Texte und dem Ereignis, über das sie berichten, der ist ebenfalls besonders gering. Der zeitliche Abstand zwischen der Abfassung der Texte und dem Ereignis, über das sie berichten, ist besonders gering. Maximal 40 bis 50 Jahre. Und das heißt, es gibt Augenzeugen, die korrigieren können. Es gibt Leute, die sagen, was schreibt ihr da? Wir wissen, dass es anders war. Wer zu dieser frühen Zeit schreibt, setzt sich auf einer besonders kritischen Prüfung aus. Zumal, wenn er als Christ schreibt, als Angehöriger eines Glaubens, der in vielen Epochen des ersten Jahrhunderts brutal verfolgt wurde. Diese Nähe der Zeugen zum Ereignis ist ein Hinweis, der eindeutig für die Glaubwürdigkeit dieser Zeugen spricht. Der erste Korintherbrief ist entstanden circa 55 nach Christus, eher noch ein bisschen früher. nur 25 Jahre von der Auferstehung entfernt. Überlegen Sie mal, welches Ereignis vor 25 Jahren stattgefunden hat, an das Sie sich noch besonders gut erinnern. Wir haben jetzt 1994, also vor 24 Jahren, fand die Evangelisation, die Weltmeisterschaft in Mexiko statt. In Mexiko. Und ich war damals zwar noch sehr klein, bin Jahrgang 61, aber ich erinnere mich noch sehr genau an die einzelnen Spiele und zum Teil auch noch an die Torschützen und an jenen furchtbaren Schiedsrichter Yamazaki, der die deutsche Mannschaft im Halbfinale gegen Italien verpfiffen hat, als sie 4-3 verloren. Das weiß ich noch alles sehr genau. Wie viel wichtiger war für die Apostel das Ereignis der Auferstehung als für mich jenes furchtbare Halbfinalspiel zwischen Deutschland und Italien 1970 in Mexiko? Die Nähe der schriftlichen Zeugen zum Ereignis ist ein besonders auffälliges Merkmal. Und nun kommen wir zum Zweiten. Wir stellen trotzdem auffällige Unterschiede zwischen den Osterberichten fest. Und schon im 18. Jahrhundert hat Lessing seinen Angriff auf die Autorität der Bibel damit gestützt und damit eigentlich auch begründet, dass er Fragmente eines Reimarus veröffentlichte, in denen die Osterberichte auseinandergerissen wurden. Lauter Widersprüche, sagte er. Und auf den ersten Blick ist in der Tat der Befund ein wenig verwirrend. Wie viele Frauen entdecken nun das leere Grab? Wer begegnet Jesus nun zuerst? Wie viele Engel sind da? Zwei oder einer oder gar keiner? Und haben die Frauen ihre Entdeckung den Jüngern nun weitergesagt oder haben sie nicht weitergesagt? Welche Jünger liefen nun zum Grab? Wer war als erster da? Alles Fragen, die sich einem stellen können, wenn man die Osterberichte auf den ersten Blick liest. Und dann haben sich viele beholfen und gesagt, naja, die wollten ja gar nicht so streng historisch berichten. Das war eben ihr Glaubenszeugnis. Und da kommt es nicht so sehr darauf an, ob das nun stimmte oder nicht. Wir stellen aber zunächst eines fest, dass trotz der Unterschiede in dem einen entscheidenden Punkt sie alle übereinstimmen. Das Grab ist leer. Und Jesus ist leibhaftig auferstanden und er ist Zeugen begegnet. Und in allen Evangelien werden übereinstimmend Frauen als erste Zeugen genannt. Das steht mal fest. Das Grab ist leer, Jesus ist leibhaftig auferstanden, er ist Zeugen begegnet und Frauen waren die ersten Zeugen. Und so dann sehen wir, dass die Urgemeinde nun keine künstliche Harmonisierung vorgenommen hat. Sie hat also nicht alle Texte, die da existierten, eingesammelt und gesagt, wir erstellen jetzt die autorisierte Version der Urgemeinde, sondern sie haben diese ursprünglichen Zeugnisse mit ihren so verschiedenartigen Details nebeneinander stehen gelassen. Und da gibt es nur die Möglichkeit, dass sie naiv waren. Wir wissen, dass sie das nicht gewesen sind aus ihren Texten. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, sie haben sich etwas dabei gedacht. Auf alle Fälle, für den Historiker spricht diese nicht geglättete Zusammenstellung, Nebeneinanderstellung der verschiedensten Zeugnisse eher für die Glaubwürdigkeit als für die Unglaubwürdigkeit der Berichte. Und ich will Ihnen hier nur einen Mann vorstellen, den bekannten Althistoriker Erich Stier, der zu dieser Frage Folgendes geschrieben hat. Als Althistoriker muss ich erklären, die Quellen für die Auferstehung Jesu in ihrer relativ großen Widersprüchlichkeit im Einzelnen stellen für den Historiker gerade ein Kriterium außerordentlicher Glaubwürdigkeit dar. Denn wäre das die Konstruktion einer Gemeinde, denken Sie an das, was Rudolf Möckel heute Morgen sagte, wäre das die Konstruktion einer Gemeinde oder einer sonstigen Gruppe, dann wäre sie lückenlos geschlossen und einleuchtend. Daher ist jeder Historiker gerade dann besonders skeptisch, wenn ein außergewöhnliches Ereignis nur in völlig widerspruchsfreien Darstellungen berichtet wird. Müssen wir also fragen, wie sind diese Unterschiede zu erklären? Und was sind das für Widersprüche? Sind das Widersprüche, die sich gegenseitig ausschließen oder sind das Spannungen, die doch zusammenpassen? Nun, der Grund für diese auf den ersten Blick als Disparatheit erscheinende Vielfalt der neutestamentlichen Zeugnisse liegt in bestimmten methodischen Grundsätzen der neutestamentlichen Berichterstattung, die ich Ihnen jetzt noch schnell in Ansätzen darstellen möchte. Diese Grundsätze teilt das Neue Testament zum Teil mit anderen Schriftstücken der Antike. Sie sind uns nicht mehr geläufig, aber sie tun der Zuverlässigkeit der Berichte keinen Abbruch. Viele Wissenschaftler haben behauptet, dass die Auferstehungsberichte so viele Widersprüche enthielten, dass es kein einheitliches Gesamtbild gäbe. Warum haben sie das behauptet? Weil sie mit der vorgefassten Meinung an die Texte herangegangen sind, sie seien widersprüchlich und hier handle es sich um unzuverlässige Darstellungen. Und diese Meinung haben sie dann an die Texte herangetragen, anstatt genau bei den Texten hinzusehen. Und diese Meinung hat ihnen den Blick für die Texte selbst verstellt. Und sie haben offensichtliche Dinge dann nicht mehr gesehen. Es existieren zu dieser Frage nach der Harmonie der Auferstehung zwei besonders empfehlenswerte Bücher. Einmal das Buch des Bremer Pfarrers Carsten Bürgener, in einer vierten Auflage schon erschienen, überarbeitet. Und dann ein Buch von John Wenham, einem englischen Neutestamentler, Easter Enigma, also das Rätsel Ostern, sind die Berichte über die Auferstehung miteinander im Konflikt oder nicht? Das gibt es auch in deutscher Übersetzung. Wir konnten nur nicht mehr rankommen. Wenn Sie es haben möchten, hinterlassen Sie hier Ihre Bestellung. Wir werden versuchen, es zu bekommen. Und beide Autoren, sowohl Carsten Bürgener, Professor John Wenham, als auch Pfarrer Carsten Bürgener, sagen, dass sie selber früher es nicht für möglich gehalten hätten, zu einer Harmonie der Osterberichte zu kommen. Und dass sie dann aber, als sie sich den Texten intensiv stellten, doch mit großer Freude feststellten, diese Berichte sind viel harmonischer und schlüssiger, als es dem oberflächlichen Betrachter erscheint. Und John Wenham sagt dann beispielsweise, wie er berichtet, wie er 1945 aus Studiengründen nach Jerusalem kam, dort für einige Zeit gelebt hat und ihn dann die Neugier packte, anhand der neutestamentlichen Texte genau zu erforschen, wie es denn gewesen sein könnte mit der Auferstehung. Und er kam zu dem Ergebnis, dass er sagt, es hat jetzt für mich den Anschein, dass die Berichte über die Auferstehung in einer beeindruckenden Weise wissende, akkurate, unabhängig voneinander entstandene Darstellungen sind. Und das, was oberflächlich wie eine große Disharmonie aussieht, erweist sich bei genauerer Untersuchung der Details als völlig überzeugend. Nun habe ich hier nicht die Möglichkeit und die Zeit, auf alle Konfliktfälle einzugehen. Aber ich möchte Ihnen einige Prinzipien nennen, die in dieser neutestamentlichen Berichterstattung walten und dafür Beispiele aus den Osterberichten zeigen. An dieser Stelle übrigens kann ich das Buch von Staudinger nicht ganz empfehlen. Das ist ein kleiner Makel an diesem Buch. Vielleicht hat er es in der fünften Auflage schon überarbeitet, weil auch Staudinger zwar die Berichte für zuverlässig hält und sehr, sehr viel Gutes schreibt und deswegen wirklich auch sehr zu empfehlen ist als Gesamtbuch, aber auch Staudinger meint, dass es doch viele Dinge gäbe, die man nicht vernünftig erklären und verstehen könne. Nun müssen wir zunächst mal festhalten, die Texte treten nicht mit dem Anspruch auf, ein lückenloses Protokoll zu bieten. Das sagen sie nicht. Wenn wir das von ihnen fordern, ist das unser Problem erstmal, nicht das Problem der Texte. Sie schildern unterschiedliche Perspektiven, die sich gegenseitig ergänzen können. Und nun müssen wir unterscheiden zwischen scheinbaren Widersprüchen und echten Widersprüchen. Ich will Ihnen ein Beispiel für einen scheinbaren Widerspruch nennen. Morgen haben wir hier Gottesdienst und dann könnte über diesen Gottesdienst ein Bericht erscheinen, der sagt, Pastor Möckel war für die Liturgie zuständig und Pastor Nestvogel hielt die Predigt. Und dann gibt es einen anderen Bericht, der schreibt nur von der Predigt, und sagt, Nestvogel hielt die Predigt und nennt Möckel nicht. Und in 100 Jahren findet jetzt jemand diese beiden Berichte und könnte zu der Auffassung kommen, dass sie einander widersprechen. Bericht A redet von Möckel und Nestvogel, Bericht B unterstreicht den Möckel, unterschlägt den Möckel und dann sagen, es existiert ein Widerspruch zwischen beiden Texten. Es existiert aber kein Widerspruch, sondern der eine Text berichtet vollständig, wie alles im Gottesdienst gewirkt hat, sage ich mal, und der andere Text konzentriert sich auf den, der gepredigt hat. Es ist kein Widerspruch. Und dann könnten Historiker kommen und sagen, na ja, aber nun ist das in Fahrenwald ja eigentlich immer so, dass derjenige, der predigt, auch die Liturgie macht. Und wenn deswegen nur von Nestvogel die Rede ist, dann wird Nestvogel mit Sicherheit auch die Liturgie gemacht haben. Also muss der Bericht falsch sein, der über Nöckel und Nestvogel spricht, die beide amtieren. Nun könnte es aber auch ein scheinbarer Widerspruch, einen echten Widerspruch geben. Der sieht so aus. Nestvogel predigt in Fahrenwald am Sonntagvormittag 9:30 Uhr, am 11. September 94, sagt der eine Bericht. Und der andere Bericht sagt, Nestvogel predigt am 11. September in Osnabrück. Zwei völlig widersprüchliche Texte. Der eine sagt, Nestvogel predigt 9:30 Uhr in Fahrenwald und der andere sagt, Nestvogel predigt am selben Tag in Osnabrück. Müssen noch nicht widersprüchlich sein. Es kann ja sein, dass ich nachmittags in Osnabrück predige. Zu Ihrer Beruhigung sei getan, sagt, ich tue es nicht, aber könnte ja sein. Der Widerspruch entsteht erst dann, wenn es heißt, Nestvogel predigt am 11. September um 9.30 Uhr in Osnabrück und der andere Text sagt, Nestvogel predigt am 11. September um 9.30 Uhr in Fahrenwald. Das wäre dann ein echter Widerspruch, den wir nicht mehr auflösen können, da ich nicht die Gabe der Allgegenwärtigkeit habe. Wir müssen also unterscheiden zwischen scheinbaren Widersprüchen und echten Widersprüchen. Und ich möchte Ihnen das jetzt gleich am ersten Prinzip deutlich machen. Das erste Prinzip ist das der selektiven, also der auswählenden Personenangaben. Ich hoffe, Sie können das lesen. Beispiel, war nun ein Engel am Grab oder zwei? Markus 16 berichtet von einem Engel im Grab, Matthäus 28 von einem Engel vor dem Grab, Lukas spricht von zwei Engeln und Johannes erwähnt zunächst gar keinen. Das ist also ein Widerspruch. Es ist kein Widerspruch. Markus hält den Engel im Grab für wichtig. Matthäus den Engel, der vor dem Grab stand, über den berichtet er. Lukas bringt die vollständige Zahl der anwesenden Engel und Johannes, hatten wir schon heute Morgen gehört, ergänzt normalerweise das, was die anderen nicht haben. Deswegen ist es für ihn nicht nötig, von den Engeln zu reden. Dass er von den Engeln aber ausgeht, wird daran deutlich, dass er etliche Verse später dann ganz selbstverständlich diese beiden Engel in seine Darstellung des Falles mit aufnimmt. Hier waltet das Prinzip der selektiven Personenangaben. Sie können Ähnliches bei den Frauen, die zum Grab gehen, feststellen. Johannes schildert nur Maria, diese Kronzeugin. Matthäus 28 erwähnt beide Marias. Markus 16 vollständiger nennt noch einen weiteren, der dabei war, nämlich die Salome. Und bei Lukas 24 sind es wohl fünf Jüngerinnen, die zum Grab marschieren. Alles Berichte, die sich in gar keiner Weise widersprechen. Wenn Johannes gesagt hätte, oder wenn Matthäus gesagt hätte, nur die beiden Marias waren dabei und Salomo ging nicht mit, weil sie in der Küche zu arbeiten hatte, dann läge ein echter Widerspruch vor. Aber so nicht. Und Sie können dieses Prinzip durchgängig betrachten durchs Neue Testament hindurch. Das ist also jetzt keine gewundene Harmonisierungsbemühung, sondern das ist schlichtweg das Prinzip der selektiven Personenangaben. Können Sie noch an einer anderen Stelle sehr schön zeigen. Manchmal sogar innerhalb eines Textes. Johannes 19 berichtet in Vers 25 davon, dass Jesus da war und die vier Frauen unter dem Kreuz. Und im nächsten Vers wird dann ganz selbstverständlich etwas über Johannes gesagt, der auch da steht. Und wir würden sagen, also wenn du nun schreibst, und vor dem unter dem Kreuz standen die vier Frauen, dann musst du doch sagen, der Johannes war auch noch dabei. Hat Johannes nicht nötig. Sondern er führt dann einfach im nächsten Vers ganz selbstverständlich die Person des Johannes ein. Also innerhalb eines Textes dieses Prinzip der unvollständigen Personenangaben. Das haben Sie in der Kunst sehr schön illustriert, wenn manchmal Kreuzigungsszenen gemalt werden, die nur einen Ausschnitt zeigen. Nur den Gekreuzigten. Oder nur das Gesicht des Gekreuzigten. Oder nur die verängstigten Frauen unter dem Kreuz. Jeweils Ausschnitte aus dem einen Gesamtbild. Und so malen uns die Evangelisten dieses Gesamtbild vor Augen. Wir brauchen sie alle, um einen vollständigen Eindruck zu bekommen. Nächstes Prinzip. Das ist das Prinzip der kollektiven Ausdrucksweise. Wenn ich sage, die Klasse 9b ist unterwegs im Landschulheim, dann werde ich das auch sagen, wenn ich weiß, dass Karlchen Kummer Masern hat und Lisa Luxus aus anderen Gründen nicht mitfahren kann. Ich sage die Klasse 9b. Das ist das Prinzip der kollektiven Ausdrucksweise. So redet Johannes öfter von den Juden, die sich schlecht verhalten, die ungläubig sind. Er meint nicht die Juden als ganzes Volk, sondern das ist kollektive Ausdrucksweise. Die führende theologische Kaste der Juden in dem Fall. Und so finden wir immer wieder Ausdrücke wie die Zwölf zum Beispiel, 1. Korinther 15 in der Zeugenreihe. Es ist ganz klar, dass Judas nicht dabei ist. Aber die Zwölf wird ein feststehender Begriff für den Jüngerkreis. Und später dann wird aus dem feststehenden Begriff die Zwölf, die Elf, wenn Sie zum Beispiel Markus 16, Vers 14 lesen, oder Lukas 24, 9 und 31, Lukas 24, Vers 9 und 31, da sind die Elf ein feststehender Begriff geworden. Und man kann auch mal von den Elf reden, obwohl Thomas noch nicht dabei ist, weil diese kollektive Ausdrucksweise hier benutzt wird. Aber solche Prinzipien finde ich nur heraus, wenn ich die Texte angucke und den Texten nicht irgendein Verständnis von Berichterstattung überstülpe, das ich mir überlegt habe, oder das heute in unserer Zeit als das besonders häufig Geübte gilt. Also kollektive Ausdrucksweise, drittes Prinzip. Das ist der erste juristische Grundsatz im Zeugenrecht, nämlich die Anzahl der Zeugen. Zwei oder drei müssen es sein. Und im 5. Buch Mose 19, Vers 15 wird das nochmal deutlich ausgeführt. Nun schreibt Johannes in Kapitel 21, Vers 14, dies war schon ein drittes Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte. Und man hat gesagt, aber das passt doch nicht zusammen, es ist doch von vorher von Begegnungen gesprochen worden. Wie kann jetzt Johannes sagen, dies war das dritte Mal, dass er sich ihnen zeigte? Das stimmt doch nicht. Nun erstmal sagt Johannes nicht, es war das dritte Mal, sondern er sagt, es war ein drittes Mal. Und er betont diese Zahl so, weil er die Vollständigkeit der 2 bis 3 Zeugen nennen will. Wir werden bei Johannes sehen, er schildert immer Begegnungen mit dem Jüngerkreis. Und so sagt er, es war ein drittes Mal, dass Jesus den Jüngern erschien. Ob es noch ein 5., 6., 7. Mal jemand interessiert überhaupt nicht. Er sagt nicht, das war jetzt in der Reihenfolge aller Begegnungen, die Jesus hatte, die dritte Begegnung. Sondern er sagt, und dort war es ein drittes Mal, dass er ihm begegnete. Hier steht im Hintergrund die ganz gezielte Auswahl, die er trifft im Sinne des damals geltenden Zeugenrechts. Und Sie finden bei Johannes selbst immer wieder Hinweise darauf, dass er bewusst auswählt. Zum Beispiel in Johannes 21, Vers 25, ganz am Ende, den einen Vers lese ich Ihnen vor. Da wird betont, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde ich die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben werden. Ja? Er sagt, ich wähle aus. Und in Johannes 20, Vers 35 sagt er es ganz ähnlich. Vers 31, Entschuldigung. Da sagt er es ganz ähnlich. In Vers 30 erstmal, noch viele andere Zeichen tat Jesus, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und so weiter. Und Historiker sagen uns immer wieder, das ist ein ganz legitimes methodisches Prinzip. Wenn der Historiker bestimmte Dinge für seine Darstellung auswählt, er darf nur nicht manipulieren. Er darf nur nicht dadurch falsche Eindrücke hervorrufen. Aber jeder Historiker schreibt mit einem bestimmten Ziel und wird bei der Wahl und Darstellung seines Stoffes eine bestimmte Auswahl treffen. Nun kommen wir zum nächsten juristischen Grundsatz schon. Das Zeugenrecht berücksichtigte damals nicht nur einen numerischen Aspekt, sondern auch einen, der das Geschlecht betraf. Frauen hatten vor Gericht nichts zu sagen. Und deswegen werden bei Johannes die Frauen zwar als Zeuginnen erwähnt, aber nicht in seine Zählung mit einbezogen. Also er nennt zwar, dass es eine Begegnung mit Maria beispielsweise gibt, aber er nennt das nicht als eine der 3 notwendigen Zeugenaussagen. Und genauso haben sie im 1. Korintherbrief Kapitel 15 diese Zeugenliste von Paulus. Hat man gesagt, seht doch mal, der Paulus berichtet nur von Männern, der alte Schovi, der war sowieso gegen die Frauenordination und jetzt auch noch das, dass er nicht mal die Frauen als Auferstehungszeugen nennt. Typisch Paulus. Nein, Paulus befindet sich hier in ganz guter Gesellschaft mit Johannes. Und Paulus sagt nicht, ich liste euch jetzt alle Zeugen auf, die Jesus je gesehen haben, sondern Paulus stellt eine juristisch angelegte Liste der Zeugen, auf eine offizielle Zeugenliste von Leuten, die ihn gesehen haben. Und in dieser Zeugenliste kommen erst Petrus und so weiter und so weiter. Also auch hier waltet dieser juristische Grundsatz, keine Frauen vor Gericht. Und Lukas beispielsweise berichtet, obwohl er sonst sehr viel von Frauen spricht in seinem Evangelium, überhaupt nichts von weiblichen Osterzeugen. Er hat erst die Emmaus-Jünger, dann die Jüngerschar am Auferstehungsabend und dann die Begegnung am Himmelfahrtstag. Mehr nicht. Und ein wichtiges Ereignis berichtet Lukas nur ganz kurz. Der wichtigste Zeuge, nämlich Petrus, der Fels, der Jesus begegnet, der wird von Lukas nur kurz erwähnt, aber nicht ausführlich, was bei dieser Begegnung geschehen ist. Hätte uns ja interessiert. Warum nicht? Vielleicht deshalb, weil Lukas für diese Begegnung keinen weiteren Zeugen hat, sondern nur den Petrus. Und da erwähnt er es kurz, er begegnete dem Petrus, aber beschreibt diese wichtige Begegnung nicht weiter. Möglicherweise, weil es dafür keine weiteren Zeugen gibt. Und jetzt sehen wir mal, was Markus macht. Das wird richtig spannend, wenn Sie mit diesen Kriterien jetzt an die Texte rangehen. Markus hat auch 3 Zeugen, aber Markus berichtet von Maria Magdalena, von 2 Jüngern, die wahrscheinlich zu den Emmaus-Jüngern gehören, die wahrscheinlich die Emmaus-Jünger waren, und von den 11 als Sammelbegriff. Nun müssen Sie wissen, das Evangelium des Markus wendet sich vor allem an Heiden, die also nicht so stark in diesem jüdischen Zeugenrecht verankert waren. Und Markus sieht sich an dieses jüdische Zeugenrecht nicht gebunden. Vielleicht sprengt er es sogar bewusst auf, denn er hält fest, dass Jesus Folgendes sagt. In Vers 14, Markus 16, Vers 10, schildert er das Zeugnis von Maria. In Vers 12 den Unglauben gegenüber dem Zeugnis der Männer. Und dann steht hier in Vers 14, Jesus tadelt ihren Unglauben, dass sie den Zeugen, also dass sie den Männern und der Frau nicht geglaubt haben. Also Jesus sagt damit, und Markus berichtet das, ihr als Christen hättet auch den Frauen glauben müssen als Zeugen. 1. Korinther 15 sagte ich schon, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es fehlen beispielsweise nicht nur die Frauen, sondern auch die Emmaus-Jünger in dieser Aufzählung. ist eine offizielle Zeugenliste. Wir haben festgestellt, dass die Jünger, die Evangelisten und insbesondere Lukas ja eine hohe Reflexionsstufe hatten. Die haben hier sehr bewusst ihre Texte geschrieben. Und ich habe schon beim letzten Mitarbeitertag darauf hingewiesen, es gibt eine hervorragende Doktorarbeit von Armin Baum, Lukas als Historiker der letzten Jesusreise, in der Baum sehr schlüssig nachweist, dass Lukas als einer der führenden Historiker seiner Zeit gelten muss. Und dieser Lukas hat nun so geschrieben, wie ich das geschildert habe. Und die hätten doch auch die Chance gehabt, ihre Berichte hinterher abzugleichen. Die haben ja miteinander geredet. Lukas ist ja mit dem Paulus durch die Lande gezogen. Da hätte ich ihm doch sagen können, Mensch, mein lieber Paulus, du solltest noch die Emmaus-Jünger in deine Liste einfügen. Haben sie nicht gemacht. Sie hielten es nicht für nötig. Und sie waren keine Deppen, sondern sie wussten, was sie taten. Es ist eine dümmliche Bevormundung von Spätgeborenen, wenn man den Berichterstattern diese Vorgehensweise als Naivität oder Mangel an Reflexion auslegt. Kommen wir zum nächsten Prinzip. Das ist das Prinzip der ausgelassenen Ortsangaben. Ich sprach gerade von Lukas. Wenn Sie sich mal zu Hause den Schluss des Lukas-Evangeliums durchlesen, werden Sie den Eindruck bekommen, dass die Himmelfahrt am Tag der Auferstehung stattgefunden hat. Also hat Lukas das vielleicht nicht gewusst, dass die Auferstehung nun noch 40 Tage getrennt war. Mitnichten. Lukas schreibt ja eine Fortsetzung des Lukas-Evangeliums mit der Apostelgeschichte. Und gerade Lukas ist derjenige, der uns in Apostelgeschichte 1, Vers 3 ganz deutlich mitteilt, dass die Himmelfahrt erst 40 Tage nach der Auferstehung erfolgte. Lukas war ein hervorragender Historiker. Und Lukas hält es nicht für nötig, am Ende seines Evangeliums darauf hinzuweisen, dass zwischen Auferstehung und Himmelfahrt noch 40 Tage lagen. Das ist das Prinzip der ausgelassenen Ortsangaben. Das war ausgelassenen Orts- und Zeitangaben. Das war für ihn nicht wichtig an dieser Stelle. Ortsangaben und Zeitangaben. Und deshalb schildert er hier gar nicht den Ortswechsel. Nach der Auferstehung waren sie 40 Tage, bei Jesus 40 Tage da, dann gingen sie auf den Ölberg, sondern er erzählt einfach kurz und bündig nach den Zeugnissen der Auferstehungszeugen, wie es bei der Himmelfahrt war. Und ergänzt das dann in seinem Bericht an Theophilus im Fortsetzungsschreiben in der Apostelgeschichte. Und hier kann niemand sagen, der Lukas hätte nicht gewusst, dass die Himmelfahrt 40 Tage nach der Auferstehung stattfand. Ein letztes Beispiel für die spezielle Berichtspraxis des Neuen Testaments möchte ich Ihnen noch nennen. Und das ist die sogenannte zeitlich vertauschte Reihenfolge. In Matthäus 28, Vers 9 heißt es, sie traten zu ihm, die Frauen zu Jesus, sie umfassten seine Füße, fielen vor ihm nieder. Nun wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass sie erst niederfielen und dann die Füße umfassten. Das geht ja sonst schlecht. Das ist eine zeitlich vertauschte Reihenfolge. Hier wird geschildert, wird beobachtet, das geschah, das geschah, das geschah. Ein fantastisches Beispiel für diese zeitlich vertauschte Reihenfolge, die nichts mit Unzuverlässigkeit oder Schlampigkeit oder Irrtumsfähigkeit oder Fehlerhaftigkeit zu tun hat, ist der Vergleich von Matthäus 4 und Lukas 4, als es um die Versuchung Jesu geht. Matthäus und Lukas haben eine unterschiedliche Reihenfolge der Fragen, die der Teufel stellt. Es sind dieselben Fragen, die gleichen Fragen, aber sie werden in einer unterschiedlichen Reihenfolge geschildert. Warum? Weil bei Lukas an diesem Punkt das Prinzip der vertauschten Reihenfolge waltet. Bei Matthäus sehen wir an den Konjunktionen, an den Verbindungswörtern, die er dort verwendet, dass er eine zeitliche Reihenfolge darstellen will. Lukas gebraucht diese Konjunktionen nicht, sondern Lukas gliedert seinen Bericht über die Versuchung inhaltlich und bringt gewissermaßen das, was er als Höhepunkt herausstellen will, zum Schluss. Das ist das Prinzip der zeitlich vertauschten Reihenfolge. Und Sie haben das auch in Johannes 20, Vers 3 bis 6, wo berichtet wird, dass die Jünger zum Grab kommen und zum Grab hinlaufen. Und nun ist es klar, dass der Petrus nicht mit dem Hubschrauber zum Grab geflogen ist. Er muss erst hingelaufen sein und dann kam er zum Grab. Johannes berichtet trotzdem in umgekehrter Reihenfolge. Erstmal wird zusammenfassend dargestellt, sie kamen zum Grab und dann wird in zeitlich vertauschter Reihenfolge berichtet, was geschah, dass sie da hinkamen. Das wird von diesem Wettlauf zwischen Petrus und dem anderen Jünger erzählt. Und dieses Prinzip können wir auch an anderen Stellen finden. Ich fasse zusammen und komme damit zum letzten Punkt im vierten Kapitel. ein Gesamtbild ist möglich. Es gibt den einen oder anderen Punkt, wo sich vielleicht nicht gleich so eine schlüssige Lösung finden lässt, aber sowohl Carsten Bürgen als auch John Wenham haben es in überzeugender Weise gezeigt, dass wenn wir die Texte ernst nehmen, es viele gute Lösungsmöglichkeiten gibt. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten, wie es gewesen sein könnte, aber auf alle Fälle ist der Vorwurf nicht haltbar, die Auferstehungsberichte seien in den Einzelheiten völlig widersprüchlich und es ließe sich kein Gesamtbild erstellen. Das stimmt nicht. Und Carsten Bürgener berichtet dann, und damit möchte ich den Schlussakkord gewissermaßen anschlagen, wie er dazu kam. Er las das Buch von Edelbert Staufer. Und in dem Buch von Edelbert Staufer wird gesagt, dass das Johannesevangelium historisch wichtig ist. Das hatte man nicht mehr gelernt an den Fakultäten. Das hatte auch also Bürgener nicht gelernt. Und Staufer wies darauf hin, dass sich die anderen Evangelien fantastisch in den zeitlichen Rahmen des Johannes einpassen lassen. Und das ist jetzt das methodische Prinzip bei Bürgener und bei John Wenham. Das Johannesevangelium gibt uns den Rahmen für das Gesamtgeschehen. Pastor Möppel hat schon gesagt, es fiel auf irgendwann mal den Leuten, dass Johannes geografisch so exakt ist. Es fiel auch auf, dass die Evangelien insgesamt, die anderen Evangelien gut in den zeitlichen Rahmen des Lukas reinpassen. Also hier haben wir den Schlüssel. Und die Kirchenväter, auch das haben Sie heute Morgen schon gehört, haben ja gesagt, dass Johannes als letzter geschrieben habe, um die Informationen der Synoptiker zu ergänzen. Und so bin ich dem Johannes unendlich dankbar, dass er uns einen roten Faden, dass er uns einen Schlüssel gegeben hat, mit dem wir die Einzelheiten der verschiedenen Auferstehungsberichte sinnvoll zusammenordnen könnten. Sie haben für Ihr eigenes Studium eine Kopie bekommen. In dieser betörenden Lachsfarbe. Ich habe das dem Buch von Andreas Steinmeister entnommen, das leider nicht wieder aufgelegt wird, aber nicht wegen dieser Chronologie. Und wenn Sie sich das ansehen, also die Grundlinie von Bürgener und John Wenham, können Sie auch in diese Chronologie von Steinmeister eintragen. Und ich habe einfach mal unterstrichen die Textangaben des Johannesevangeliums mit orangem Leuchtstift. Und da sehen Sie, die Chronologie des Johannesevangeliums zieht sich durch. Es geht los mit Johannes 49. Das nächste Mal, wo Johannes auftaucht, ist Johannes 20:1, Johannes 20:3, dann geht es weiter, Johannes 20:11, 20:10, das gehört ganz eng zusammen. Dann Johannes 20:13, Johannes 20:15, 20:17, Johannes 20:19, Johannes 20:26 und am Ende nochmal Johannes 21. Das Johannesevangelium bietet die Chronologie, bietet den Rahmen. Und in diesem Rahmen, den uns das Johannesevangelium anbietet, können wir jetzt die einzelnen Ereignisse aus dem Zusammenhang der anderen Evangelisten hineinfügen und kommen so zu einem schlüssigen Gesamtbild der Osterberichte. Ein kleiner Fehler findet sich in dieser Chronologie. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen später auch noch erklären, wie dieser Fehler zustande gekommen ist. Johannes 21,1 und 14 schildert etwas, was nicht am zweiten Sonntag nach der Auferstehung passierte, sondern unter die Kategorie in den folgenden Tagen wird. Also Johannes 21, wo Jesus am See Tiberias in Galiläa den Jüngern erscheint. Das gehört nicht mehr zum zweiten Sonntag, sondern zu jenen Ereignissen, die in den Tagen geschahen, die darauf folgten. Und Sie sehen beispielsweise, auch wenn Sie sich die grüne Unterstreichung angucken, dass die Reihenfolge der Erscheinungen, die Paulus berichtet, richtig ist. Also Paulus hat in seiner Zeugenliste wirklich die Reihenfolge berücksichtigt, in der die von ihm genannten Zeugen Jesus begegnen. Und so haben wir, und ich ermutige Sie sehr, das im Einzelnen mal nachzuprüfen und auszutesten, einen Bauplan, ein Grundgerüst vorliegen, wie die Berichte über die Auferstehung zusammengehören. Ich komme zum Schluss. Nun mag man uns vorhalten, warum haltet ihr euch mit solchen Kleinigkeiten auf? Unser Glaube ist doch wohl groß genug, dass er nicht davon abhängt, ob nun da die Berichte nun so genau stimmen oder nicht. Das ist sehr anthropozentrisch, also sehr auf den Menschen bezogen gefragt. Ich will Ihnen sagen, warum es wichtig ist, dass wir uns für diese Dinge Zeit nehmen. Gott hat es gefallen, uns die Berichte in dieser Vielfalt zu geben. Er wollte, dass wir diese Information haben. Er hat es für sinnvoll und für nötig gehalten, uns diesen Textbefund zu geben. Und wenn Gott es für nötig hält, dann tun wir gut daran, uns diesen Textbefund zu stellen und uns darum zu bemühen, ihn so gut wie möglich zu erfassen. Ein weiterer Grund, warum wir das tun sollten, liegt darin, dass in der Tat manche Menschen Schwierigkeiten haben, die Aussagen des Neuen Testamentes anzunehmen, weil sie mit bestimmten intellektuellen Fragen nicht fertig werden. Nun können wir nicht auf jede intellektuelle Frage eine apologetische Patentantwort geben, aber es ist unsere Pflicht, diesen Fragen so gründlich und umfassend zu begegnen und ihnen nachzugehen, so gut wir eben können. Und schließlich, wer nicht bereit ist, sich dieser inhaltlichen, denkerischen Arbeit zu stellen, der soll dann wenigstens die Klappe halten mit Widersprüchen. Ja, der soll dann sagen, ich äußere mich zu diesem Thema nicht, ich glaube, dass das so stimmt. Aber zu behaupten, na klar, das Neue Testament hat doch an diesen Stellen zahlreiche Widersprüche, und sich auf der anderen Seite der Auseinandersetzung zu entziehen und sagen, aber es lohnt sich gar nicht, darüber zu reden. Der handelt inkonsequent und im Letzten grob fahrlässig. Die Auferstehung Jesu Christi ist das Herzstück des Neuen Testaments, denn sie unterstreicht die Autorität des Auferstandenen. Die Auferstehungszuverlässigkeit macht uns deutlich, Jesus ist der, der er zu sein beanspruchte. Er sprach von seiner Auferstehung. Er kündigte das ausdrücklich an. Und so ist die Auferstehung ein ganz wichtiger Hinweis darauf, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Die Auferstehung gibt uns zum Zweiten einen wichtigen Hinweis auf die Macht Jesu. Er, der die Macht hatte, den Tod zu überwinden, er hat auch die Macht, mich aus dem Grab rauszuholen. Das ist ja die Argumentation von Paulus im 1. Korintherbrief dann ab Vers 12. Wenn das alles nichts war, dann können wir einpacken, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot, sagt er dort wörtlich. Jesus hat Macht. Und Jesus ist mit dieser Macht auch der Richter, der am Ende über ewige Rettung und ewige Verdammnis entscheidet. Das ist ganz interessant, in Apostelgeschichte 17 und Apostelgeschichte 10 wird über die Auferstehung berichtet und dann angefügt, dieser Auferstandene ist, weil er der Auferstandene ist, der Richter, der, vor dem jeder einmal zur Rechenschaft gezogen wird, der, vor dem jeder sich beugen muss. Die Auferstehung unterstreicht die Macht Jesu, mit der er mir ewiges Leben schenken kann, wenn ich an ihn glaube. Und mit der er als Richter am Ende über das Schicksal eines jeden Menschen entscheidet. Die Auferstehungsberichte zeigen uns ein Letztes. Sie unterstreichen die Autorität Jesu nicht nur als die Autorität des Gottessohnes, nicht nur als die Autorität des Mächtigen, der ewiges Leben gibt und rettet und richtet, sondern sie unterstreichen die Autorität Jesu auch als die Autorität des Gegenwärtigen. Weil er auferstanden ist und weil die Himmelfahrt danach kam, lebt er, können wir zu ihm beten, können wir mit ihm reden. Der selbstverständliche, realistische Umgang der Jünger, der späteren Gläubigen mit Jesus beruht auf dem Faktum der Auferstehung. Zu einem Toten kann ich nicht beten, zu Jesus kann ich beten. Von einem Toten kann ich keine Hilfe erwarten. Außer die Hilfe, die mir sein gutes Vorbild gibt, aber mehr nicht. Von Jesus darf ich zu Recht diese Hilfe erwarten, in jeder Situation, in der ich mich befinde. Josh McDowell hat auf seinen zahlreichen Vortragsreisen vieles erlebt. Und auf einer Vortragsreise, ich glaube es war in Uruguay, sprach er auch über diese Indizien zur Auferstehung und erlebte dann, wie in der Aussprache ein muslimischer Student sich erhob und leicht ironisch sagte, ihr Christen, ihr seid ja arm dran. Wir Moslems, wir haben das Grab unseres Stifters. Da können wir hingehen und wir wissen, er ist da. Aber ihr Christen, ihr habt ein Grab und er hörte plötzlich auf zu reden und Josh McDowell sagte, ja, reden Sie weiter, sagen Sie den Satz zu Ende. Ihr habt ein Grab und es ist leer. So ist es in der Tat. Wir haben ein Grab und es ist leer, auch wenn wir nicht hundertprozentig wissen, ob es das Gartengrab nun war oder nicht. Aber das Grab unseres Herrn ist leer. Und darum können wir darauf vertrauen, dass er heute hier ist, dass er unsere Gebete hört. Und die feste Grundlage dafür bieten uns die Zeugnisse über seine Auferstehung. Vielen Dank.